herzlich willkommen zu PG, dem LoRa-Forum rund um die psychische Gesundheit. Es geht um die hellen und dunklen Seiten unserer und vielleicht auch ihrer Seele. Unsere Themen reichen von Meditation, Achtsamkeit, emotionale Intelligenz bis zu ADHS, Borderline und Burnout.
Ich bin von Radio LoRa und mache eine Umfrage zum Thema psychische Gesundheit. Und zwar, wissen Sie, was Schizophrenie ist? Haben Sie schon mal was von diesem Begriff Schizophrenie gehört?
Bald eine Persönlichkeit, dass jemand sich was vorstellt, irgendeiner Situation, die nicht vorhanden ist.
Ja, hallo zusammen, hier ist die Sunny von PG und ich darf heute einen Gast begrüßen, und zwar den Jakob. Hallo Jakob, grüß dich.
Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein.
Möchtest du als erstes dich mal vorstellen, und zwar wie alt du bist und ob das auch okay ist, dass wir das veröffentlichen? Es geht vorrangig um deine Geschichte mit Schizophrenie. Ja, bist du damit einverstanden?
Ja, also ich bin damit einverstanden. Also genau, also dann zu meiner Person. Ich bin der Jakob, ich bin 27 Jahre alt. Ich mache gerade eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Und meine Hobbys sind Schachspielen, am Computer was spielen, mit Freunden mich treffen. Also gerade vielleicht ein bisschen weniger, aber wegen der Umstände.
Danke dir. Du machst eine Ausbildung als Fachinformatiker und das klappt auch mit der Erkrankung. Das ist ja schon mal ganz spannend eigentlich, finde ich.
Es gibt immer in der Ausbildung, zumindest momentan gibt es da auch Höhen und Tiefen, muss ich zugeben, aber insgesamt hat es immer ganz gut geklappt. Also ich bin jetzt im zweiten Ausbildungsjahr. Im ersten Ausbildungsjahr lief alles sehr gut. Also ich hatte einen sehr guten Zweierschnitt. Ja, also das hat immer ganz gut gepasst. Also ich muss sagen, im Betrieb und in der Berufsschule, das ist ja eine betriebliche Ausbildung, also ich war ja in der Berufsschule, da ist es ja so, dass ich also sehr viel Stoff lernen muss, für die IHK-Prüfung relevant ist und dann für den Betrieb dann noch spezielle Sachen lernen, die jeder Betrieb ja auch anders handelt. Das kennt ja jeder andere Auszubildende wahrscheinlich auch. Also bei mir ist es ja eben die Fachinformatik. Da ist es vielleicht ein bisschen anders als jetzt in anderen Branchen, sage ich jetzt mal. Und ich denke, im Betrieb war es eigentlich immer relativ angenehm. Also ich hatte das große Glück, dass ich in einem Betrieb bin, die auch sehr kulant sind mit einem. Also ich habe denen auch nicht von der Krankheit erzählt, die ich habe, aber man hat gemerkt, die waren immer sehr zuvorkommend und die haben auch nicht gleich einen angeschrien, sag ich mal so blöd, wenn man jetzt irgendwas nicht richtig gemacht hat. Aber ja, das lief eigentlich immer ganz gut und also da bin ich auch sehr dankbar dafür, muss ich sagen. Ansonsten, in der Berufsschule lief es auch immer sehr gut. Also ich muss sagen, das lief eigentlich viel zu gut, um zu sein, muss ich sagen, also zumindest im ersten Jahr. Also aktuell ist der Stand, dass ich jetzt leider doch wieder krank geworden bin, weil ich, also es gibt da so ein paar persönliche Hintergründe, über die ich jetzt nicht unbedingt sprechen möchte, aber zumindest gab es so eine stressauslösende Situation in meinem Leben und das hat eben dazu geführt, dass ich jetzt momentan erstmal wieder krank geschrieben bin, aber ich versuche jetzt so bald wie möglich wieder die Arbeit wieder aufzunehmen. Das ist mir auch sehr wichtig.
Dankeschön, das war sehr informativ erstmal. Ja, jetzt wissen wir schon ein bisschen über dich Bescheid. Und dann die Frage, wie lange hast du denn die Erkrankung Schizophrenie oder Psychose? Wie lange hast du die Erkrankung schon?
Also ich bin jetzt 27 Jahre alt, das heißt, ich habe die Erkrankung schon fast 10 Jahre. Also es fing so mit 17, 18 Jahren an. Also ich kann ja gerne mal erklären, wie es dazu gekommen ist. Also es war so, dass ich in dieser Zeit war ich ein bisschen von meinen kognitiven Fähigkeiten nicht besonders gut auf der Höhe gewesen im Vergleich zu gleichaltrigen Leuten, sage ich jetzt mal. Also das heißt, ich war da in der Schule auch ein bisschen hinterher, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich damals, also ich habe ja auch ADS als Diagnose, was man vielleicht auch erwähnen könnte. Und es wurde damals auch nicht behandelt. Das habe ich erst mit 23 Jahren behandeln lassen. Aber jedenfalls ist es halt auch dann so gekommen, dass ich...
Ich unterbreche nicht so gern. Wie hast du das behandeln lassen? Hast du da auch Medikamente dafür gekriegt?
Ja, also ich habe da Medikamente auch bekommen, aber das kam erst dann später. Also ich habe erst, wo das ausgebrochen ist, habe ich dann angefangen, welche zu bekommen.
Also für das ADHS?
Für das ADS habe ich dann auch was bekommen, okay, genau. Aber erst viel später. Das kam erst mit 23.
Okay.
Genau, richtig, genau. Und Jedenfalls war es so, ich habe dann irgendwann angefangen, mir dann auch mal Gedanken über Gott und die Welt zu machen, was man eigentlich, so glaube ich, mit Anfang der Pubertät eigentlich schon so machen soll. Und ich war da 17, 18 Jahre alt, also ich war da ein bisschen spät dran, kann man vielleicht sagen, also was das angeht, also behaupte ich jetzt mal, also jedenfalls ist es dann so, dass ich dann aufgrund dieser Gedanken, die ich dann hatte, also ich hab mich dann teilweise wirklich nur hingesetzt, um nachzudenken, einfach weil ich das so interessant fand, einfach so rumzuphilosophieren, sag ich mal, also jedenfalls führte es dann zu einer Reizüberflutung bei mir und ich habe dann nicht mehr wirklich logisch denken können und also auch nicht mehr klar denken können, kann man sagen. Also ich habe dann quasi so eine Art Psychose dann im Endeffekt entwickelt und genau so hat es bei mir dann angefangen.
Du warst im Endeffekt 17, 18, hast viel gegrübelt und dann so viel gegrübelt über diese philosophischen Lebensfragen, dass es im Endeffekt zu einer Psychose geführt hat. Kann man das so zusammenfassen nochmal?
Also im Endeffekt ist es tatsächlich aus diesen Gründen so entstanden, aber ich würde es jetzt nicht diesem Thema an sich zuschreiben, dass ich jetzt über diese Dinge nachgedacht habe. Es ist ja ein viel tiefgreifenderes Problem, glaube ich.
Ja, weil sonst würde ja jeder Philosophiestudent oder so würde ja nicht...
Ja, genau. Das
wäre ja irgendwie...
Genau,
wäre ja keiner mehr sowas...
Genau, richtig. Also die Ursache liegt jetzt nicht darin, dass ich mir Gedanken gemacht habe über Gott und die Welt, sondern das ist ja eher quasi schon so ein... Da war ich schon viel zu tief drin in der Problematik, behaupte ich jetzt mal. Das ist dann nicht mehr der Auslöser gewesen, sondern quasi, also ich war da schon etwas fortgeschrittener drin. Also es war schon im Entstehen begriffen, die Psychose kann man da, also würde ich behaupten. Also da können wir dann vielleicht nochmal unsere Expertin dann später befragen, was die dazu sagt. Aber also so würde ich das zumindest einschätzen. Also das heißt, ich hatte auch aufgrund meiner Lebensweise vielleicht auch nicht die besten Umstände. Also damit meine ich, ich war auch sozial etwas sehr vereinsamt in diesem Alter. Also ich war da sehr, also ich war eher ein Außenseiter, kann man vielleicht sagen. Und auch, also ich war eher unbeliebt in der Schule und ich wurde auch ein bisschen gemobbt in der Schule. Aber ja, und vielleicht auch ein paar andere Umstände. Aber das ist so erstmal das Wichtigste, was vielleicht dazu geführt hat, dass das überhaupt vielleicht so ins Rollen gekommen ist. Aber ich glaube, das Wichtigste wirklich auch mit dem ADS, also was jetzt, das hat jetzt mit dem der Schizophrenie jetzt an sich jetzt vielleicht wenig zu tun, aber es hat vielleicht dazu geführt, weil ich aufgrund meiner mangelnden Konzentration und mangelnden kognitiven Fähigkeiten, welche, glaube ich, daraus resultiert sind, auch ja erst zu spät mir darüber Gedanken gemacht habe, über all diese Dinge, die man ja, wie gesagt, ja erst mit dem Eintreten der Pubertät, denke ich, schon... Also das sind so Dinge, mit denen man zu Beginn der Pubertät schon sich Gedanken macht, denke ich. Und bei mir kam das halt alles so spät, alles auf einmal. Also auch so Emotionen waren mir damals auch noch relativ fremd, muss ich sagen. Also ich hatte damals nicht wirklich viel Emotionen in meinem Leben gehabt. Also das auch erst relativ spät. Das sind halt viele Dinge, die auf einmal zusammenkamen. Und das hat eben dann wohl dazu geführt, würde ich sagen, genau.
Eigentlich ist ja meine Meinung nicht so gefragt, aber weil du sagst, so spät, also ich weiß jetzt nicht, was ihr da immer so besprecht, aber ich finde, es ist jetzt nicht so spät. Es gibt halt solche und solche Menschen und ich finde es völlig falsch, sich jetzt da an was zu orientieren, aber ja, das ist jetzt so also, meine Erfahrung, weißt du?
Ja, ich weiß nicht, ich habe nur das Gefühl, dass ich einfach ein bisschen hinterher bin, weil ich auch im Vergleich zu meinen, also wo ich noch 17, 18 war, im Vergleich zu meinen gleichaltrigen Freunden und wie auch immer, war ich immer ein bisschen eher unreifer und oder ich weiß nicht, ob unreif das richtige Wort ist, aber zumindest habe ich gemerkt, dass ich da nicht immer auf derselben Höhe war. Aber das hatte vielleicht auch andere Ursachen. Ich will das jetzt nicht unbedingt auf dieses Problem schieben, dass ich jetzt ADS habe, aber ich denke, das ist so einer der Auslöser gewesen.
Wir haben ein bisschen Einblick gekriegt, wo du sagst, das könnte eventuell ein bisschen die Grundlage halt gesetzt haben, viele verschiedene Umstände, die dazu geführen. Okay, spannend, nee, ist auch wichtig. Warst du in der Psychiatrie und falls ja, würdest du wieder hingehen?
Ja, ich war dann in der Psychiatrie dann tatsächlich.
Du hast ja jetzt erzählt, so in etwa, wie das so für dich in deinem Kopf halt entstanden ist. Das kam halt erstmal so durch Nachdenken zustande, viele äußere Faktoren. Und dann kam ein Zeitpunkt, wo es scheinbar gekippt ist. Und das war dann der Zeitpunkt, wo du, nehme ich jetzt mal an, in die Psychiatrie gekommen bist dann. Und wie kam es dazu? Oder weil ich finde, es ist ja schon irgendwie ein heftiger Schritt zu sagen, ich lasse mich einweisen und ich werde eingewiesen. Und das Finde ich jetzt spannend, ab wann da diese Schwelle überschritten wurde.
Ja, da kann ich gerne was dazu erzählen. Also ich hatte dann einen Moment, wo ich sehr viel nachgedacht hatte, also an dem einen Tag zumindest, da habe ich dann auch so festgestellt, dass das mir wirklich an die Substanz gegangen ist. Ich habe dann in der Nacht nicht mehr schlafen können und habe dann in meiner Brust dann einen Schmerz gespürt und es ging dann nicht mehr weg. Ich habe dann, weil meine Eltern waren nicht da, meine Mutter war, glaube ich, im Urlaub, aber ist auch nicht so wichtig jedenfalls, war nur mein Bruder da und ich habe dann, weil ich mich mit dem auch nicht so gut verstanden habe, habe ich dann wirklich dann den Notarzt gerufen und die haben dann gesagt, ich soll dann doch mit meinem Bruder reden, dass er mich unterstützen kann und mich dann begleitet in die Klinik und so ist es dann auch gekommen. Dann sind die dann nach einer Zeit gekommen und haben mich dann abgeholt und das war dann schon relativ ein Erlebnis, was man auch so schnell nicht mehr vergisst natürlich, aber genau, die haben mich dann in eine Klinik dann eingewiesen und ich hatte halt auch das Glück, das waren in Sommerferien gewesen, das heißt, ich habe da zwar die Sommerferien verpasst gehabt dann quasi, aber das war eigentlich gut, weil ich ja die Schulzeit nicht verpasst hatte, also keinen Stoff und musste nicht wiederholen oder so in der Zeit, das heißt, ich konnte dann im Anschluss dann auch gleich wieder in die nächste Klasse gehen, also das hat dann auch sogar ganz gut funktioniert, also überraschenderweise, also das ist vielleicht ein bisschen off-topic, aber also hat es tatsächlich danach sogar deutlich besser geklappt bei mir mit den schulischen Leistungen seitdem, weil ich also einfach mehr Zugang zu meinen kognitiven Fähigkeiten hatte, sage ich mal, weil davor war ich eher ein bisschen, also das ist vielleicht ein bisschen paradox, ich weiß nicht, aber bei mir war es halt wirklich so, dass ich dann angefangen habe, aufgrund dieser Situation, also dass ich mehr Gedanken gemacht habe, mir um alles auch angefangen habe, endlich logische Zusammenhänge besser zu verstehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt im Matheunterricht bin, wenn es jetzt um oder vielleicht anderes Thema, aber in den Naturwissenschaften ist es ja so, da gibt es ja viele Bereiche, die ja sehr miteinander verwoben sind, denke ich. Und man muss da wirklich die Zusammenhänge verstehen. Es hilft ja nichts, wenn ich jetzt in Mathe versuche, irgendwas auswendig zu lernen. Das funktioniert vielleicht in Geschichte oder so ähnlich, aber muss ja verstehen, wie funktioniert es, muss es ja anwenden können und dann auch. Und das geht mir dann deutlich leichter von der Hand, dann einfach, weil ich dann auch ein bisschen flexibler im Kopf war. Ich weiß, das hört sich ein bisschen komisch an, aber also so war es halt bei mir und man muss halt dazu auch sagen, das war meine erste Krankheitsepisode. Ich hatte danach noch mal eine zweite gehabt, da war ich 19, aber das war ein gutes Jahr dann später. Also es gab dann so einen Vorfall, ich wurde unter Drogen gesetzt und man weiß halt nicht genau, was da passiert ist, aber das ist auch nicht so wichtig, aber das zumindest hat das normal verstärkt bei mir und dann bin ich halt also richtig krank geworden, sag ich mal. Davor war es ja eigentlich alles okay, aber dadurch ist die Schizophrenie eigentlich wirklich ausgebrochen. Davor war es ja eigentlich eher so eine, ich denke, das war so eine Vorstufe, kann man vielleicht sagen, davor, ich weiß nicht. Ich weiß die genaue Diagnose leider nicht mehr, die mir damals gestellt worden ist, aber jedenfalls, dann wurde mir bei der zweiten Krankheitsepisode, wurde mir das dann tatsächlich diagnostiziert. Und da habe ich dann auch gemerkt, da bin ich auch ja, wieder ein bisschen abgefallen von meinen kognitiven Fähigkeiten, sage ich jetzt mal. Dann wurde es wieder etwas schlechter, weil da war ich dann auch ein halbes Jahr lang in der Klinik. Also oder 5 Monate, also schon sehr lange war das auf jeden Fall. Dann musste ich auch das Jahr leider wiederholen und habe dann auch die Schule gewechselt, weil das alles ein bisschen schwierig war. Genau, aber ich habe dann trotzdem es noch geschafft, mit dem jungen Alter von 21 Abitur noch fertig zu machen. Das ist ein bisschen spät, aber ich habe es dann zum Glück noch geschafft.
Was ich so bewundernswert bei dir finde, Jakob, wenn ich das mal so sagen darf, dass du wirklich die Fähigkeit besitzt, über deine Schizophrenie-Erkrankung oder Psychose-Erkrankung zu sprechen und trotzdem noch so was Positives abgewinnen kannst. So voll locker lässig. Ach ja, es hat mir eigentlich so geholfen. Ich glaube, da bist du schon sehr fortgeschritten irgendwie in dieser Sichtweise. Ich glaube, das ist was, wo viele Zuhörer, die auch nicht unter einer Erkrankung leiden, wirklich was mitnehmen können. Gerade in diesen schwierigen Zeiten bin ich mir sicher, dass diese Einstellung sehr hilfreich sein kann, auch für Zuhörer. So soll es sein. Ja, gerne geschehen. Das meine ich auch so. Jetzt möchte ich dich was fragen, was bestimmt sehr klischeehaft immer wieder vorkommt und was die Menschen interessiert. Aber das Thema Symptomatik. Hast du Halluzinationen gehabt? Hast du Stimmen gehabt? Was ist jetzt da eigentlich genau passiert in dieser zweiten akuten Phase, sage ich jetzt mal.
Ja, da waren schon einige Dinge, die da passiert sind, sage ich jetzt mal vorab. Aber also ich habe zwar keine Stimmen gehört, aber was ich erlebt habe, das waren so Halluzinationen in... Also in meinem Kopf habe ich mir halt so Dinge vorgestellt, die gar nicht da waren. Ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, dass ich in einem U-Boot wäre und ich dachte, die Welt geht unter 2012. Und da habe ich habe auch davor habe ich den Film 2012 übrigens auch gesehen, den kennst du vielleicht. Mhm. Genau, der war auch sehr actiongeladen, alles Mögliche. Und dachte ich irgendwie, das hat alles vielleicht seine Berechtigung, dass die Welt wirklich im Untergehen ist. Und da fing das auch schon ein bisschen an, dass ich... Ja, anfing mir Gedanken zu machen über Dinge, die vielleicht passieren könnten, aber über die ich wirklich keinen Beweis habe. Aber ich habe trotzdem geglaubt, es würde vielleicht passieren. Und dann irgendwann habe ich so angefangen, es wirklich zu glauben. Ich habe dann meine eigene Realität mir zusammengeschustert, kann man wirklich sagen. Und dachte ich teilweise, ich wäre für den Weltuntergang verantwortlich. Es war wirklich schlimm. Ich dachte dann, ich wäre irgendwie ein... Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen soll, aber ich dachte, ich wäre vielleicht ein Nachkomme von Hitler oder so. Und also ich habe mir alle möglichen krassen Sachen gedacht und habe mir da wirklich auch dann selber Vorwürfe gemacht. Das war halt auch so relativ schlimm, also weil ich das wirklich dann geglaubt habe und ich konnte dann nicht anders denken in diesem Moment, weil ich war da so tief drin in diesem Denken. Und naja, ich war dann eben in der Klinik und dann haben die mir natürlich dann auch helfen können. Aber das war so die Symptomatik, wo sie eben am schlimmsten ausgeprägt war, würde ich sagen. Also diese Wahnvorstellungen, dass ich wirklich die Realität, also mich der Realität entzogen habe, kann man so sagen, mir mein eigenes Weltbild geschmiedet habe. Und das ist eben eine mögliche Symptomatik, denke ich. Also Schizophrenie ist ja, also soweit ich weiß, ein relativ großer Formenkreis oder ein breites Spektrum an Unterkrankheiten, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber bei mir war es jedenfalls dann so.
Jakob, würdest du sagen, dass die Realität irgendwie so krass war für dich in dem Moment, dass du so wenig Halt hattest oder dass du in diese noch schlimmere Realität eigentlich abtauchen musstest? Oder wie kann man sich das jetzt so erklären?
Eine interessante Frage. Also ich habe darüber nicht so wirklich nachgedacht. Ich denke, das Problem ist, bei mir hat sich das immer mehr verstärkt, weil ich habe dann teilweise Anzeichen gesehen, die ich wirklich für mich so verwertet habe, die mein Weltbild nur verstärkt haben. Man kann sich das wie bei Verschwörungstheoretikern, glaube ich, vorstellen, so als Vergleich. Ein Beispiel wären vielleicht die Flat Earthler, die sehen dann einen vermeintlichen Beweis für ihre Sache und dann...
Flat Earth.
Die Flat Earthler, also das kennst du vielleicht. Ja. Und also die suchen sich, also stelle ich mir das vor, die suchen sich einen vermeintlichen Beleg, der ihrer Sache dient. In Wirklichkeit ist es etwas, was gar nichts beweist im Grunde. Und bei mir war es dann auch so. Ich sehe dann zum Beispiel ein Flugzeug an mir vorbeifliegen. Ich denke, es hat irgendwas mit mir zu tun, dass da vielleicht irgendjemand drin sitzt und mit mir irgendwas zu tun hat, also wirklich total lächerliche Sachen. Und ja, ich weiß nicht, also das verstärkt sich dann halt immer weiter, weil ich da so tief drin war und bis zu dem Zeitpunkt, wo mir das nicht wirklich klar war, wurde es halt immer schlimmer, weil ich meine, ich gehe meinen Weg durch den Tag und solange ich das mache, sehe ich immer wieder irgendwelche neuen Dinge, ich komme mit neuen Leuten in Kontakt und dann denke ich mir, diese Person steht vielleicht mit einer gewissen Verbindung zu mir, die mich irgendwie belastet oder also die mir irgendwie zuwider ist, diese Person in irgendeiner Weise, also die irgendwie gegen mich steht oder die irgendwas gegen mich macht, was auch immer. Also ich hinterfrage gar nichts mehr. Das ist so das Problem. Ich bin nicht mehr in der Situation, logisch zu denken und die Realität zu sehen als das, was sie ist. Also ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt.
Oder nicht gefällt.
Oder eben nicht, genau.
Gibt's denn da auch tatsächlich, um mal ein bisschen so das wieder in das Positive vielleicht zu kommen, gibt es daran vielleicht auch was Angenehmes, dass du auch nicht nur diese Horrortrips, nenne ich es mal, hattest, sondern auch so schönere Zufluchtsorte innerhalb deiner Psychose, nenne ich es mal?
Da du es erwähnst, fällt mir tatsächlich ein, dass ich auch sowas mal hatte. Also ich weiß noch, war so, da hatte ich... Ich finde es irgendwie anscheinend sehr amüsant, was ich da mir so zusammengereimt hatte. Und dann musste ich dann irgendwie einfach... Wirkt als Außenstehender wahrscheinlich etwas seltsam, aber ich habe dann einfach angefangen zu lachen. Und ich kann mich noch erinnern, dann kam, glaube ich, meine Mutter mal vorbei oder ich weiß nicht genau, was da dann los war. Aber sie hat dann auch das gemerkt und dachte sich, ich will nicht wissen, was ich gedacht hat, aber sie weiß wahrscheinlich in dem Moment dass es mir da nicht so gut gehen kann, weil ich habe wirklich nur die ganze Zeit gedacht. Und ich glaube, man sagt dazu auch, dass es so positive Erscheinungen sind, oder wie man das nennt. Positive Symptomatik, oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber jedenfalls, ich habe dann wirklich angefangen, einfach nur so zu lachen. Und für einen Außenstehenden müsste es, glaube ich, sehr befremdlich wirken, weil ich das auch relativ lange dann gemacht habe. Und ich wusste im Moment nicht, aber tatsächlich nicht genau, warum eigentlich. Ich wusste nur, es ist irgendwie sehr amüsant, diese Gedanken, oder ich weiß nicht.
Was mich jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen interessiert, du hast ja tatsächlich schon ein bisschen geredet, was dir geholfen hat, aber da sind wir jetzt noch gar nicht so richtig drauf eingegangen. Erstmal, würdest du noch mal in die Psychiatrie hingehen, wenn es zum Beispiel schlecht ginge, oder hast du Notfallstrategien? Zweitens, was machst du, um vorzubeugen? Zum Beispiel hilft dir Sporttherapie?
Ich denke, wenn ich jetzt wieder in eine Krise fallen würde, würde ich auf jeden Fall wieder hingehen. Ich bin davon überzeugt, dass das einem ja auch hilft. Ich meine, diese Klinik, die gibt es ja auch aus gutem Grund. Also ich denke, wenn ich jetzt vielleicht selber in dieser Situation bin, in dieser Krise, dann bin ich vielleicht nicht in der Lage, das vielleicht objektiv beurteilen zu können. Aber ich glaube, das ist halt das Problem. Ich weiß halt nicht, ob ich dann die Situation dann auch wirklich so klar denken kann und sage, ich muss da jetzt hin, oder ob ich vielleicht das gar nicht möchte. Also das ist vielleicht so ein Problem. Also ich würde sagen, jetzt im Moment würde ich sagen, wenn ich in der Krise wieder bin, würde ich wieder hingehen, aber ich kann nicht sagen, wenn ich in der Krise bin, dass ich dann auch in diesem Moment dann dahin möchte. Also verstehst du, weil ich dann vielleicht dann wieder in irgendwelchen komischen Gedanken gefangen bin und dann das vielleicht gar nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer. Weil ich das vielleicht gar nicht so einsehe. Vielleicht denke ich mir, geht es komplett gut, ich bin komplett gesund, das ist vielleicht so das Problem. Also, aber die zweite Frage, wie ich da vorbeuge, also ob ich da jetzt schon mal Sport mache. Also in letzter Zeit mache ich jetzt etwas weniger Sport, weil das ist jetzt auch wegen Corona gerade ein bisschen schwierig. Ich spiele auch normalerweise im Badmintonverein. Also es ist zwar theoretisch möglich, aber ich zögere das auch ein bisschen hinaus, weil ich dafür auch ein bisschen abwarten möchte, bis sich die Situation ein bisschen verbessert. Aber ansonsten, was mir auch wirklich sehr hilft, sind einfach wirklich gute Freunde. Ich habe in den letzten Jahren mir einen guten Freundeskreis aufgebaut und da ist es eben auch gut, dass ich mit denen über alles reden kann, also auch über solche Themen. Also das ist mir wirklich ja, sehr wichtig und ich bin dafür auch sehr dankbar, dass ich solche Freunde habe, die mir da helfen und mich da unterstützen. Das ist auch nicht selbstverständlich, das hat auch nicht jeder Mensch, glaube ich. Was mir auch hilft, ist natürlich Psychotherapie, die ich mache. Und ja, da kann ich also die ganzen Themen ansprechen und sie auch professionell behandeln lassen. Das ist natürlich auch sehr wichtig.
Wie ist es jetzt noch mit deiner Familie und so? Also die kommen, würdest du sagen, mittlerweile ganz gut klar, weil die wissen, du bist schon mal in der Klinik gegangen, wenn es gebrannt hat, du bist in Therapie, oder deine Freunde, wissen die das eigentlich, dass du das hast, oder sagst du eher nicht so viel dazu? Oder ist das Thema in deinem Umfeld, um die Frage zusammenzufassen?
Ich muss das halt in zwei Teile trennen, also Familie und Freunde, weil bei mir ist das halt schon sehr unterschiedlich. Also meine Familie war am Anfang sehr überfordert, glaube ich, von dieser Situation. Die wussten nicht gut damit umzugehen. Also ich will das jetzt nicht als Vorwurf verpacken, sondern das ist, glaube ich, ganz normal in jeder Familie, wenn so etwas passieren würde, wäre, glaube ich, wäre jedes Familienmitglied damit erstmal überfordert. Das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Es hat nur etwas leider gedauert, muss ich sagen, bis sich das ein bisschen verbessert hat, die Situation. Also am Anfang war es immer etwas schwierig. Ich will jetzt nicht zu hart gegen meine Familie ins Gericht gehen. Das ist jetzt auch Schmarrn. Also das wäre auch zu viel gesagt. Also, aber ich denke, man hätte da vielleicht etwas mehr machen können. Also insgesamt sind sie mir natürlich schon eine Hilfe gewesen. Ich meine, ohne geht's ja auch gar nicht, natürlich. Am meisten Kraft habe ich mir von meinen Freunden, wie gesagt, eben geholt. Und ja, also die gehen damit eigentlich sehr gut um, muss ich sagen. Also ich rede jetzt auch nicht mit jedem Freund darüber. Ich habe jetzt auch Freunde, mit denen ich jetzt wohl vielleicht nicht so offen spreche. Mit manchen vielleicht schon. Also da trenne ich dann vielleicht schon etwas mehr, aber insgesamt habe ich dann eine relativ gute Resonanz bekommen, würde ich sagen. Also
die wissen das zum Teil auch nicht, und die es wissen, die sagen, okay, ist okay, gehört zu dir und passt so. So in etwa?
Ja, also es kommt halt drauf an. Also manche sind da vielleicht etwas weniger, vielleicht offen, aber sie reden trotzdem gerne mit mir, weil sie merken, ich habe da eben so ein Gesprächsbedürfnis und ich habe manchmal schlechtes Gewissen, weil ich das Gefühl habe, ich laber die ein bisschen damit voll mit diesen Themen, aber ich sage denen dann auch dann immer, wenn es zu viel wird, sag einfach Stopp und ich höre auf damit. Genau, aber sonst im Großen und Ganzen bin ich da sehr zufrieden. Und bei meiner Familie inzwischen ist es ja auch besonders gut eigentlich jetzt. Also es war nur in der Anfangszeit eben sehr schwierig. Aber ich, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu viel Vorwürfe machen, weil ich das vielleicht auch aus meiner Perspektive damals vielleicht nicht so wirklich gut einschätzen konnte. Auch deren Situation kann ich mir vorstellen, dass sie es vielleicht wirklich sehr schwer hatten und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollten. Und deshalb will ich denen jetzt auch keine großen Vorwürfe eigentlich machen. Aber genau. Also was ich halt auch sehr wichtig finde persönlich, das habe ich daraus gelernt, glaube ich, man geht teilweise durch wirklich schwere Zeiten und man darf halt auch nicht ja, die Hoffnung verlieren, sage ich mal. Also ich glaube, bei der Krankheitsgruppe, zu der ich halt auch gehöre, ist, glaube ich, auch die Selbstmordrate etwas höher als bei anderen Leuten. Jedenfalls denke ich, ist es wichtig, dass man einfach versucht, sich in Geduld zu üben. Es ist vielleicht im Moment eine schwierige Situation, aber ich glaube, es Zeiten werden ja immer irgendwann ein bisschen anders und sie müssen auch zwangsläufig ins Positive übergehen, wenn man wirklich eine gute Struktur hat im Leben, wenn man wirklich viel tut, um die Situation zu verbessern. Also ich denke, man kann da wirklich viel tun, also auch Sport ist sehr wichtig.
Hast du mit anderen Betroffenen Kontakt oder bist du da im Austausch oder brauchst du das gar nicht so viel? Stichwort Selbsthilfegruppen.
Also ich bin jetzt in keiner Selbsthilfegruppe, aber ich bin ja in einer therapeutischen Wohngemeinschaft. Und da ist es so, dass ich da auch Unterstützung bekomme von den Pädagogen und auch die Mitbewohner, mit denen verstehe ich mich auch gut. Da kann man sich, wenn man sich erstmal kennengelernt hat, offen unterhalten über viele Sachen, weil ja viele ja auch ähnliche Probleme haben, sage ich mal. Und das hilft dann auch, sich besser zu verstehen, denke ich, einfach, dass man ein bisschen Austausch hat.
Mensch, herzlichen Dank dir. Ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Wissen Sie, was Schizophrenie ist? Haben Sie schon mal was von diesem Begriff Schizophrenie gehört?
Ja, wenn man zwei Persönlichkeiten in sich hat, also wenn man...
Nicht ganz klar im Kopf.
So. Was würden Sie denn gern darüber wissen wollen? Weil ich habe zwei Interviewgäste geladen mit dieser Erkrankung. Was würden Sie diese Personen fragen wollen, spontan?
Vielleicht das Einzige, wie man als Gegenüber damit umgeht.
Frau Bodensteiner, was arbeiten Sie genau?
Also ich bin niedergelassene Psychotherapeutin in dem Psychotherapieverfahren Verhaltenstherapie. Das heißt also, ich habe meine eigene Praxis, bin selbstständig und bin mein eigener Chef.
Was haben Sie aus Ihrem Berufsalltag mit schizophreniekranken Patientinnen oder Patienten gelernt? Und was lernen diese durch Sie?
Also meine ersten Erfahrungen mit schizophrenen Patienten habe ich während meiner Tätigkeit in der Psychiatrie gemacht. Ja, so wie viele anderen vielleicht, die sich noch nicht mit der Erkrankung auskennen, hatte ich auch ja einen gewissen Respekt und vielleicht auch eine Unsicherheit, was mir da begegnet. Und ich muss sagen, ich war total überrascht, wie viel Spaß mir die Arbeit gemacht hat in der Tat, wie sehr intelligente Menschen ich getroffen habe, die auch darüber reflektiert haben. Oder wenn sie aber noch sozusagen in der akuten Phase waren und gerade so medikamentös eingestellt waren, wie spannend es war, ihren Geschichten zuzuhören. Und ich glaube, auf die umgekehrte Frage, was die Patienten von mir hatten, ist, ich bin dem Patienten immer auf gleicher Augenhöhe begegnet. Also für mich waren das jetzt keine Patienten in dem Sinne mit einer schlimmen Erkrankung, sondern das waren für mich gleichwertige Gesprächspartner, denen ich gerne zugehört habe, versucht habe zu verstehen. Und ich glaube, dieses Vertrauen, ja, diese Gleichberechtigung hat denen auch geholfen, sich zu öffnen, mir zu vertrauen und ja, einfach die therapeutische Beziehung zu festigen, was ja ein ganz, ganz wichtiges Kriterium ist, dann ja auch irgendwann für den Therapieerfolg und für die Heilung.
Muss medikamentöse Therapie sein oder nein?
Ja, auch das ist etwas, was im Moment die Psychopharmaka natürlich auch die Welt spaltet. Auf der einen Seite aus der Vergangenheit kennt man ganz, ganz viele Horror- und Gruselgeschichten, was jetzt ja die medikamentöse Therapie betrifft. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich der Wissenschaft absolut dankbar, dass es eben halt die Psychopharmaka und insbesondere in Bezug auch auf die Schizophrenie die Neuroleptika gibt, weil in dieser akuten psychotischen Phase, wo wirklich also eine ganz starke Symptomatik von Realitätsverlust, Wahnvorstellungen, Halluzinationen, die eben halt mit dem Stoffwechselthema im Gehirn zusammenhängen, dass das eben halt in dem Augenblick einfach nur Psychopharmaka helfen kann und insbesondere Neuroleptika. Das heißt, es gibt gar keine andere Chance, diese Menschen eben in dem Augenblick sozusagen symptomatisch zu therapieren. Das heißt also, wenn jemand in dieser wirklich tiefen psychotischen Episode ist und alles durcheinander ist, in dem Augenblick ist es ja auch total gefährlich, nicht nur für den Patienten selber, sondern eben halt auch für andere, weil in dem Wahn, je nachdem, was jetzt gerade mein akutes Symptom ist, nehmen wir mal an, ich höre jetzt tatsächlich kommentierende Stimmen, ja, die sagen, hey, der will dir was Böses antun, der will dich gerade umbringen, wehre dich. Ist das ja meine Realität in dem Augenblick und ich will mich dann auch wehren. Und dann ist es eben halt ganz, ganz wichtig, dass eben halt durch die Psychopharmaka deine wieder ein Gleichgewicht eben halt in den Hirnstoffwechsel kommt. Da helfen die Neuroleptika.
Ist es eine Erkrankung der Neuzeit? Ist das jetzt irgendwie, meinen Sie, das gab es schon früher so? Dann noch vielleicht zur Frage, das ist immer die Standardfrage, immer dasselbe, aber wie ist es vom Altersgefälle und von der Geschlechterverteilung?
Psychische Erkrankungen gibt es wahrscheinlich, seitdem es Menschen gibt. Ja, nur zu einem bestimmten Zeitpunkt haben sie uns echt vor großen Fragen gestellt, weil es einfach noch das Wissen gefehlt hat, wie gehe ich damit um. Die Akzeptanz, dass eben halt nicht nur der Körper, sondern auch die Seele erkranken kann, hat natürlich schon in der Antike angefangen, aber wurde, ich würde mal sagen, im 19. Jahrhundert wurde das erste Thema, auch mit der Entstehung der Psychoanalyse, so als erstes Psychotherapieverfahren und Sigmund Freud und insbesondere die Schizophrenie ist auch als Begriff im Prinzip auch Anfang des 19. Jahrhunderts, also zwischen 1908 und 1911 sozusagen auch als eine Form der psychotischen Erkrankung auch so benannt. Und jetzt zu der anderen Frage. Es ist so, dass man sagt, dass circa, also die sogenannte Lebenszeitprävalenz bedeutet, dass es sozusagen der prozentuale Anteil der jeweiligen Person, die an dieser Erkrankung einmal im Leben erkrankt, also sagt man, beträgt so zwischen 0,5 und 1%.
Na hoch eigentlich, so wenig ist das jetzt auch nicht.
Also naja, im Vergleich zu Angsterkrankungen und Depressionen, ne, die so ab 15 aufwärts gehen, ist es, also klingt es bedeutend gering. Und was jetzt die Geschlechterverteilung betrifft, es ist tatsächlich so, dass es da keine Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen in der Erkrankung. Allerdings gibt es beim Erkrankungsbeginn Unterschiede. Das heißt also, dass ungefähr die Frauen 4 bis 5 Jahre später erkranken als die Männer. Von dem Altersdurchschnitt ist es so, dass man sagt, dass die Erkrankung zwischen dem 15. und dem 35. Lebensjahr beginnt, wobei knapp 70% der Erkrankungen so um das 30. Lebensjahr beginnen. Und es gibt natürlich eine Anzahl vor dem 15. Lebensjahr und dann später auch nach dem 65. Lebensjahr, aber die ist jetzt, fällt nicht so ins Gewicht.
Was bedeutet Schizophrenie?
Also vielleicht zur Begriffsklärung. Es gibt ja den Oberbegriff der Psychose. Und die Psychose ist dadurch gekennzeichnet, dass es bestimmte Kriterien gibt. Und zwar sind das in der Regel formale und inhaltliche Denkstörungen. Dazu sage ich noch mal etwas. Das sind Ich-Störungen. Das sind auf jeden Fall auch kognitive Störungen, also insbesondere Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen, Lernen und Gedächtnis. Und es gibt auch noch den großen Bereich des Affekts und des Antriebs. Und anhand dieser Symptomatik und je nachdem, welche Symptomatik in welcher Form wie auftritt, sozusagen, entstehen die Kriterien A für andere Psychoseerkrankungen. Also die Schizophrenie ist insbesondere gekennzeichnet durch diesen, wie soeben besprochenen, Symptomatiken der formalen und inhaltlichen Denkstörung. Und die formalen Denkstörungen sind Symptome, wie ich denke. Das heißt also, mein Denken ist verlangsamt, ja, oder mein Denken ist zerfahren. Ja, oder ich habe nur einzelne Wortfetzen, also die Zusammenhänge fallen mir schwer. Das wäre so eine formale Denkstörung. Und dann gibt es die inhaltliche Denkstörung und das ist ein ganz, ganz typisches Symptom für die Schizophrenie oder typische Symptome. Es geht da um Gedankeneinengung, Gedankenausbreitung, Gedankenentzug. Das heißt also, die Betroffenen haben in dem Augenblick das Gefühl, dass entweder ihre Gedanken ihnen von außen gegeben werden oder dass andere in der Lage sind, ihre Gedanken mitzulesen und zu hören. Und das ist so ein ganz bezeichnendes Symptom. Dann kommen natürlich weitere Symptomatiken wie Wahn. Der Wahn kann sich in vielen Formen zeigen. Das kann ein paranoider Wahn sein. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass jemand mich ständig verfolgt. Kann eine Person sein. Oder ich habe einen Beziehungswahn. Ich denke, dass die Menschen eine besondere Beziehung zu mir haben, dass sie mich irgendwie auserwählt haben, um mir etwas anzutun, mir etwas Schlechtes zu tun. Also da gibt es die unterschiedlichen Wahnvorstellungen, je nachdem. Es hängt auch ein bisschen mit der persönlichen Geschichte des Patienten. Also je nachdem, wenn man jetzt zum Beispiel jemand sehr religiös ist, entwickelt sich auch oft ein religiöser Wahn. Das heißt also, Gott spricht mit mir und sagt mir, was ich tun soll. Ich hatte auch so einen Fall in der Psychiatrie, dass eben halt, wenn Patienten noch nicht ausreichend medikamentös eingestellt wurden oder wenn es darum ging, die Medikamentendosis ja neu einzustellen, konnten sich ja einzelne psychotische Symptomatiken wieder zeigen. Und dann war ich auch oft sozusagen Gegenstand, war ich ein Feind. Ja, also das heißt, ich wurde beschimpft. Ja, oder man hat mir gedroht, man bringt mich um. Aber man muss einfach wissen, dass es eben halt mit der Symptomatik zu tun hat und dass es nichts mit einem persönlich zu tun hat. Und vielleicht nur noch mal als Letztes zur Symptomatik, also insbesondere zu diesen inhaltlichen Denkstörungen. Das sind dann so Wortsalate. Ja, das heißt also, die Patienten reden irgendetwas, aber das hat absolut keinen Zusammenhang. Oder die haben sehr viel Neologismen, das heißt, die erfinden neue Wörter, die gar nicht so existieren. Ja, das ist wie so eine Fremdsprache in einem Science-Fiction-Film. Oder sie persistieren, das heißt, sie wiederholen immer wieder dasselbe. Oder die bleiben eben halt an einem Thema und hängen sich da auf. Also das sind auch so Symptomatiken, die eben halt zur Schizophrenie gehören. Man sagt auch noch dazu, damit ich das auch erwähnt habe, es gibt zwei Formen von Symptomatiken in der Schizophrenie. Das ist die Positivsymptomatik und die Negativsymptomatik. Und das, was ich jetzt gerade beschrieben habe mit den inhaltlichen und formalen Denkstörungen, mit den Ich-Störungen, mit den Halluzinationen und mit dem Wahn, das ist die Positivsymptomatik. Auf die zielen auch bestimmte Neuroleptika. Und dann gibt es die Negativsymptomatik und die negative Symptomatik wirkt sich eher im Affekt und im Antrieb aus. Das heißt also, ich ziehe mich zurück, ich habe Stimmungsschwankungen oder ich bin depressiv und suizidal. Ich bin eingeschränkt in meinen sozialen Fähigkeiten, ich isoliere mich, das ist dann die Negativsymptomatik. Und vielleicht nochmal eine Brücke zu der Psychopharmaka zu schlagen, das heißt also, die Neuroleptika können auch gezielt, also sowohl die Positivsymptomatik als auch die Negativsymptomatik sozusagen behandeln. Und die alten klassischen Neuroleptika zielten eher auf die Positivsymptomatik. Aber da gab es ein Problem, weil die haben im Prinzip diese sogenannten extrapyramidalen Bewegungsstörungen ausgelöst. Ja, das heißt also, vielleicht wirken auch Menschen, wenn man die so Patienten, Schizophrenie-Patienten auf alten Bildern von Psychiatrien sieht, die sind dann so starr, na, Stupor, oder die haben dann so Grimassen im Gesicht. Oder die schmatzen oder die kauen oder die machen irgendwelche Geräusche. Und das sind ganz, ganz krasse Nebenwirkungen von den alten Neuroleptikern. Und die neueren Neuroleptika haben nicht diese Nebenwirkungen, sind eben halt nicht so gut für die Positivsymptomatik und wirken eher auf die Negativsymptomatik. Und deswegen nochmal ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn wir vom Psychopharmaka reden und insbesondere von Neuroleptika, dass der Patient also eine individuelle Beratung von seinem Psychiater bekommt, was genau seine Symptome sind, damit er auch wirklich das richtige Neuroleptikum für diesen Patienten auch wählt. Also das heißt, da gibt es nicht eins für alle, sondern je nach Negativ- und Positivsymptomatik wird das Medikament ausgewählt und dann je nach Stärke der Symptomatik ja auch dosiert. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Es gibt ja auch sowas wie Haldol oder sowas.
Genau, das gehört zum Beispiel zu den älteren Neuroleptikern. Und übrigens, wenn ich sage ältere, meine ich die 50er Jahre. Das heißt also, bis dahin gab es überhaupt gar keine Psychopharmaka. Das heißt also, deswegen gab es ja auch so, ich sage jetzt mal, brachiale Methoden. Ja, früher in der Behandlung von psychischen Störungen und deswegen auch nochmal diese Horrorgeschichten aus der Vergangenheit, ja, wo die Menschen mit kaltem Wasser abgesprüht wurden oder eben halt in Zwangsjacken gesteckt wurden oder fixiert wurden oder auch in die Gummizelle kamen, weil es einfach auch keine Medikamente gab. Die Fixierung gibt es immer noch, aber es ist sehr, sehr streng geregelt, gesetzlich geregelt. Und es wird nur dann angewandt, wenn der Patient also selbst gefährdet ist oder für andere gefährdet.
Voraussetzung ist gut, dass man es auch genau. Mal sagt, dass es jetzt nicht einfach passiert. Man spaziert jetzt nicht in die Psychiatrie, also um den Menschen nochmal die Angst zu nehmen. Es passiert jetzt nicht, dass man sagt, man
sehr wichtig, hart aufzuklären, man spaziert jetzt nicht in die Psychiatrie, sagt, ich habe ein Problem und dann wird man direkt fixiert. Also das ist Quatsch, dass wir das nochmal gesagt haben, gell? Jetzt aber zu dieser Positiv- und Negativ-Symptomatik, das finde ich nochmal ganz spannend. Ist es so, dass eine Schizophrenie nur dann existiert, wenn beides vorhanden ist, sowohl dieses Positiv als auch Negativ?
Es gibt ja die internationale Klassifikation von psychischen Störungen. Das ist ja das sogenannte ICD-10. Und da gibt es eben halt ganz genau definierte und bestimmte Kriterien für die Schizophrenie. Und nur wenn die in ihrer Vollständigkeit, so wie ich sie gerade aufgezählt habe, erfüllt sind und mindestens einen Monat und mehr bestehen, darf man die Diagnose Schizophrenie stellen. Auslöser sind, können genetische Faktoren sein. Ja, können biologische Faktoren sein, können auch soziale Faktoren sein. In dem Zusammenhang hört man auch sehr viel von dem biopsychosozialen Erklärungsmodell. Und bei den genetischen Faktoren ist es so, es gibt tatsächlich Untersuchungen, die sagen, je größer der Verwandtschaftsgrad ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, genetisch an der Schizophrenie zu erkranken. Das heißt also, wenn jetzt die Eltern Schizophrenie hatten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind an Schizophrenie erkrankt, 5-8%. Wenn es das Geschwisterkind ist, dann sagt man 8-10%. Wenn es tatsächlich Zwillinge sind, sind wir schon bei 45%. Und bei eineigen Zwillingen und bei zweieigen Zwillingen sind es 21%.
Drogeninduzierte Psychose, was tun?
Das ist eine gute Überleitung zu den Entstehungsbedingungen der Psychose. Das heißt, also eine Psychose kann ja durch unterschiedliche Ursachen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, ausgelöst werden. Ja? Und ich habe auch Alkohol erwähnt und ja, es gibt auch drogeninduzierte Psychosen. Und man sagt auch, dass die Schizophrenie die höchste Komorbidität, also die höchste Nebenerkrankung oder weitere Erkrankung, die entsteht im Zusammenhang mit der Schizophrenie, tatsächlich Cannabis und Amphetamine sind.
Kann man sich jetzt natürlich selber ein Bild machen, aber vielleicht ist es ja nochmal zu überdenken, ob man in sehr jungen Jahren vielleicht lieber darauf verzichten möchte und vielleicht dann irgendwie zumindest in ein gewisses Alter kommen möchte und da erst so die Erfahrungen vielleicht, wenn überhaupt, sammeln. Also so ganz ohne ist es nämlich tatsächlich dann auch nicht. Ne?
Absolut nicht. Also es ist nicht so, dass jetzt allein nur der Konsum von psychotrope Substanzen. Also es ist nicht der Konsum von psychotropen Substanzen. Dazu gehört ja nicht nur THC, also Kiffen und Jointrauchen, dazu gehören ja auch andere Drogen. Dass es dazu führt, wie gesagt, es ist komplexer, es bedarf schon auch anderer Faktoren. Genetische hatte ich auch schon angesprochen, aber auch natürlich das soziale Umfeld spielt auch eine große Rolle. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz so kritische Lebensereignisse in meinem Leben hatte, dass sich die Eltern getrennt haben, dass ich einen Elternteil verloren habe oder dass ich vielleicht auch körperliche oder emotionale Gewalt erfahren habe. Also wenn es schon vorher auch belastende, sage ich mal, Situationen in der Familie gab, ja, dazu führen, dass die Psychose entsteht. Also allein nur das Kiffen ist eher unwahrscheinlich, aber im Zusammenspiel eben halt mit den anderen Faktoren kann das auf jeden Fall passieren. Und da ist natürlich auch so, je nachdem, was ich jetzt für prädisponierende Faktoren mitbringe, ist es natürlich dann auch für den Verlauf entscheidend. Das heißt also, die Schizophrenie, natürlich kann da auch erstmal nur eine psychotische Episode auftreten und dann war es das wieder. Also auch da sagt man so circa 70% der Menschen kann passieren, dass sie einmal in ihrem Leben eine Psychose bekommen. Also wie gesagt, die Schizophrenie verläuft schubweise, die kann sich aber auch chronifizieren. Es gibt den schubweise Verlauf, also ich kann eine Episode kriegen, die kann einen Monat dauern, mehrere Monate und dann ist sie voll remittiert. Oder ich habe eine Restsymptomatik, meist die Negativsymptomatik oder ich habe eben halt auch mehrere Schübe in meinem Leben. Aber es besteht durchaus auch die Gefahr, und da möchte ich wirklich darauf aufmerksam machen, dass eben halt auch tatsächlich eine cannabisinduzierte Psychose tatsächlich auch chronisch verlaufen kann. Das heißt, die bleibt mir.
So haben wir auch schon ein bisschen Pro und Contra von Cannabis abgedeckt. Da kann sich jetzt natürlich jeder selber sein Bild machen. Natürlich gibt es da auch viele Vorteile, aber halt eben tatsächlich nicht nur. Gibt es vielleicht auch irgendwie Berufsgruppen, die besonders davon betroffen sind? Oder ist es eigentlich völlig wurscht? Wäre doch alle Gesellschaftsschichten, oder?
Die Berufsgruppen sind nicht das Entscheidende. Es sind andere Faktoren entscheidend. Ich habe sogar mal gelesen, dass zum Beispiel Flüchtlinge auch sehr betroffen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass das insbesondere mit diesen sozialen Faktoren zusammenhängt. Nicht nur bei den Flüchtlingen natürlich, aber da insbesondere, weil sie vielleicht auch sehr viele traumatische Erlebnisse hatten.
Mit Sicherheit auch vielleicht was Kulturelles, könnte ich mir vorstellen.
Da gibt es tatsächlich keine Studien, die das belegen, dass es da kulturelle Unterschiede gibt.
Ja, also da sind jetzt schon doch einige Fragen natürlich abgedeckt. Es gibt da natürlich die Psychose, es gibt die Schizophrenie, es gibt die Hebephrenie.
Aber der Hebephrenie vielleicht nochmal als Abgrenzung, weil das hört man ja auch oft. Das heißt, bei der hebephrenen Schizophrenie ist es so, dass eben halt eher die negative Symptomatik im Vordergrund steht. Das heißt also, da ist eine Affektverflachung. Das heißt also, ich reagiere nicht so auf Emotionen und auf Gefühle. Egal, ob es positiv oder negativ ist, berührt mich das wenig. Das gehört zum Beispiel dazu. Oder eben halt der Antrieb, der fehlende Antrieb. Das ist so ein Differenzierungsmerkmal von der hebephrenen Schizophrenie.
Okay, Hebephrenie heißt ja auch, dass es im Jugendalter auftritt.
Genau, und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Frühes Erwachsenenalter und Adoleszenz, genau, das ist auch nochmal ein Kriterium.
Aber heutzutage würde man dann jetzt nicht mehr von, wenn es herausgewachsen ist, würde man jetzt auch nicht mehr von einer Hebephrenie wahrscheinlich sprechen, sondern dann halt einfach von einer Schizophrenie, die ganz gut behandelt ist wahrscheinlich.
Genau, also eine Schizophrenie entweder dann in einem Residualstadium, das sind meistens noch wenige Symptomatiken, die da sind, und es gibt ja durchaus auch ein Drittel der Fälle, ne, wo die Schizophrenie auch vollständig remittiert ist. Aber es gibt genauso auch ein Drittel, ja, die Schizophrenie haben und auch ein Leben lang auf die Medikamente angewiesen sind, ohne denen es überhaupt nicht funktioniert. Wenn wir jetzt nochmal bei den Medikamenten sind, weil das eben halt wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil auch in der Therapie ist, die Psychopharmakatherapie im Rahmen der Schizophrenie, möchte ich vielleicht auch nochmal einen Appell an die Compliance der Medikamente sozusagen in die Welt schicken, oder ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also viele Patienten experimentieren ja auch selbst. Das heißt also, sie merken, es geht ihnen gut, dann beschließen sie mal, die Medikamente nicht zu nehmen. Oder in ihrem Leichtsinn vergessen sie es. Ja, die dosieren hoch, runter, so wie sie das Gefühl haben, das individuell steuern zu müssen. Und das ist natürlich hochgradig gefährlich. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Medikamente immer in Absprache mit dem Psychiater dosiert werden.
Zu dieser Negativsymptomatik könnte ich mir jetzt aber vorstellen, kann man das überhaupt noch unterscheiden, ob das jetzt zum Beispiel noch eine Negativsymptomatik ist oder einfach die Nebenwirkung zum Beispiel von den Medikamenten, blöde Frage. Oder vielleicht sogar gute Frage, wer weiß.
Ich denke schon, dass man das gut unterscheiden kann, weil diese Negativsymptomatik ist mit der Affektverflachung und auch mit der Antriebslosigkeit ist ja etwas, was ja gerade mit Medikamenten behandelt wird. Das heißt also, da sollte ja auch eine Symptomverbesserung stattfinden. Das heißt also, die Nebenwirkungen gehen eher in die andere Richtung. Also wie gesagt, bei den älteren Neuroleptika geht es auch sehr viel darum, dass zum Beispiel Mundtrockenheit, vermehrter Appetit oder das unruhige Sitzen und sich ständig bewegen müssen, das geht eher in diese Richtung.
Okay.
Und ich glaube, das ist eher so, das Gewicht ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr ganz großes Thema als Nebenwirkung. Aber es ist nicht nur bei den Neuroleptikern so.
Wenn ich mich jetzt reinversetze, wenn so ein Mensch eine Schizophrenie hat, das ist ja total was Traumatisches. Also das ist ja, dieses Erleben ist ja in dem Moment echt. Und ich fühle da auch jetzt gerade echt mit, wenn ich so die Geschichte auch von Jakob jetzt gerade im Hinblick dessen, was er da dort gemacht hat, bleibt da eventuell sowas wie so ein posttraumatischer Belastungsstörung oder so ein Schaden, irgendwas zurück, wo man auch darauf nochmal eingehen muss?
Nein, in der Regel nicht. In der Regel, wenn jetzt zum Beispiel in der Akutphase die Symptomatik medikamentös gut eingestellt sind, verschwindet ja die Positivsymptomatik. Das sieht man ja auch, wenn man mit den Betroffenen spricht, dass da alles, wenn die Positivsymptomatik nicht da ist, dass in der Regel auch das Denken und die Wahrnehmung ja, und die kognitiven Funktionen ja auch wiederhergestellt sind und man sehr wohl auch sehr differenziert auch darüber reden kann und schon weiß, dass das nichts Traumatisierendes ist, weil es auch nichts Wirkliches ist.
Ja, aber das, ja. Also tatsächlich, das können die Patienten dann auch so aufarbeiten mit Ihnen zum Beispiel oder halt in der Therapie oder auch, dass sie das dann für sich irgendwo, also da bleiben jetzt keine...
Nein, in der Regel nicht. Also was sein kann, ist, dass natürlich neben der Schizophrenie noch eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert ist. Es ist jetzt eine Hypothese, dass das vielleicht ein Grund sein kann oder irgendwie auch die Psychose oder die Positivsymptomatik beeinflusst, aber umgekehrt eher nicht. Wenn man jetzt von der Etymologie ausgeht, heißt der Schizophren gespaltene Seele. Und das verführt dazu, das mit einer anderen psychischen Erkrankung zu verwechseln. Und zwar nämlich mit der dissoziativen Identitätsstörung oder die sogenannte multiple Persönlichkeitsstörung. Da, wo es tatsächlich ist, dass meistens basierend aufgrund eines Traumas die interne Zusammenhänge der geistigen Vorgänge einzeln gespeichert werden, wie so ein Puzzle, ja, und nicht ganzheitlich. Und diese sozusagen fragmentierte Speicherung führt dazu, dass sich unterschiedliche Anteile ausbilden. Persönlichkeitsanteile. Wir bestehen ja aus mehreren Persönlichkeitsanteilen, ja? Genau. Aber das ist wichtig, dass man das einfach weiß, dass das eben halt das eine mit dem anderen wirklich, also von der Erkrankung her, überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Aber diese Spaltung der Seele in der wörtlichen Übersetzung wird eben halt jetzt volkstümlich dann, du bist ja schizophren, das heißt, ne, du spinnst, du hast bizarre Ideen. So gebraucht wird, ja, aber mit der Erkrankung selber überhaupt, also wenig zusammenhängt und wie gesagt, das eben halt mit dieser dissoziativen Identitätsstörung auch verwechselt wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Frau Bodensteiner, jetzt sind wir schon relativ am Ende angekommen. Es war so hoch informativ. Ich möchte mich wirklich bei Ihnen bedanken, dass Sie da sich bereit erklärt haben. Vielleicht noch möchten Sie selber noch was ergänzen zum Thema Prävention, Prognose, Aussichten und wie es weitergehen soll mit dem gesellschaftlichen Stigma.
Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir ja mit dem heutigen Interview dazu beigetragen haben, einen Großteil, hoffe ich, der Bevölkerung auch aufzuklären, sodass man eben halt den Betroffenen zukünftig viel offener und entspannter begegnen kann und sich darauf verlassen kann, dass keine Bedrohung und keine Gefährdung von ihnen ausgeht, sondern dass das Menschen sind, die eben halt eine bestimmte Symptomatik entwickelt haben, die gut behandelbar ist. Und dass, wenn Menschen gewalttätig sind, das ganz sicherlich nicht damit zu tun hat, dass sie an Schizophrenie erkrankt sind.
Das war die Sendung PG, psychische Gesundheit auf Lora München. Diesmal mit dem Themenschwerpunkt Schizophrenie. Sie hörten Interviews mit dem Betroffenen Jakob und mit der Psychotherapeutin Stella Bodensteiner. Als verantwortliche Redakteurin zeichnet Sandra Wambach. Sie führte auch die beiden Interviews und die Straßenumfrage. Den Schnitt besorgte Bernd Heckmeier. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik@lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.